herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir melden uns an einem Montag. Warum ist das so, Alex Trücker?
Das ist so, weil der DFB-Pokal mit dem Achtelfinale aufwartet und da das ein oder andere richtig knackige Spiel dabei ist. Ich glaube, Leipzig-Frankfurt am Mittwoch, da ist schon einiges drin, vor allem mit Blick auf die Rose-Krise, die Leipziger Krise, die Rose vielleicht den Job kosten könnte. Möglicherweise rettet ihn auch das Pokalspiel jetzt, ne? Und dann, glaube ich, ist noch größer die Paarung FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen am Dienstag. Dass die beiden Top-Teams so früh schon aufeinandertreffen, ist bemerkenswert. Ist natürlich auch los Pech, los Glück. Man kann es sehen, wie man will. Auf jeden Fall für uns Grund genug, hier eine DFB-Pokalfolge natürlich aufzunehmen, wie auch in den ersten beiden Runden natürlich auch.
Ja, und es ist natürlich schon lustig beim DFB-Pokal. Es wird relativ schnell auf einmal spannend. Ne? Auf einmal hast du noch so im Kopf, Mensch, waren die Underdogs und so nicht noch dabei? Auf einmal ist Achtelfinale, das hört sich schon nach was Wichtigem an. Dann guckst du auf die Paarung, hast gesagt, absolutes Spitzenspiel dabei. Ja, dazu kommt längere Pause nach der letzten Pokalrunde. Ich habe mir die Paarung natürlich hier hingeschrieben, die wir heute durchgehen werden. Es sind alle 8 übrigens, die wir auch besprechen werden. Und dann guckst du und denkst, gegen wen spielt denn Dortmund? Und dann findest du auf einmal raus, nee, die sind schon in der zweiten Pokalrunde rausgeflogen dieses Jahr. Das musst du dir alles erstmal wieder in die Erinnerung rufen. Aber das haben wir getan. Spannende Vorzeichen, wie gesagt, zum DFB-Pokal. Und deswegen wollen wir natürlich drüber reden, über die Paarungen, die anstehen. Das erste Spiel, ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen, ob das wirklich spannend wird. Bielefeld gegen Freiburg haben wir hier stehen in unserer Chronologie. Und da haben wir natürlich schon die Ausgangslage, dass dann ein Drittligist gegen einen Erstligisten spielt. Ein Drittligist, der im Pokal gut unterwegs war, ja schon einen Erstligisten und einen Zweitligisten rauswerfen konnte. Union und Hannover in den ersten beiden Runden. Und ein Drittligist, der auch in der Saison gut unterwegs ist. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren Bielefeld wieder ein bisschen oben auf. Aber es ist natürlich ein Drittligist, der einen beispiellosen Abstieg hingenommen hat gegen Freiburg, das vielleicht nicht immer in dieser Saison überzeugen konnte, aber weiterhin natürlich eine total solide Mannschaft ist, die oft den Job erledigt. Ne?
Ja, absolut. Aber oben auf, gutes Stichwort bei der Arminia, die sind Tabellendritter in der dritten Liga, einen Punkt vom ersten Rang entfernt. Sie sind auch oben auf in der Heimtabelle, geteilt mit Cottbus die beste Heimmannschaft der dritten Liga. Sie haben Union Berlin rausgeworfen. Ich meine mich dunkel zu erinnern in der letzten Episode, die Vorschau zur zweiten Runde, dass ich das gecallt habe oder zumindest für wahrscheinlich hielt. Und sie haben es geschafft mit dem Heimrecht im Rücken auf der Bielefelder Alm, da haben wir ein besonderes Ambiente geschaffen. Man hat dann gesehen, hoppla, Pokal ist dann doch was Besonderes für so, ja. Jetzt hätte ich fast kleinere Mannschaften gemacht, dann sind meine DMs voll mit Arminia-Fans, die sauer sind. Aber mit einem unterklassigen Team, das über sich hinauswächst, weil der Pokal für diese Mannschaft was Besonderes ist und für den Erstligisten oder die höherklassige Mannschaft vielleicht doch nur so ein bisschen ja grauer Alltag. Da muss man jetzt bei minus ein Grad auf der Alm irgendwie weiterkommen und Bielefeld brennt dafür. Deswegen ja, die Vorzeichen sind vermeintlich recht klar, weil eine Liga dazwischen ist. Aber ich glaube, Julius, das wird wieder richtig, richtig schwer für den Bundesligisten, der natürlich favorisiert ist, aber der keinen Selbstläufer zu erwarten hat.
Nee, der klassische Walk in the Park sollte das nicht werden. Also sie werden da schon gewisse Leistungen abrufen müssen. Aber irgendwie ist Freiburg für mich genau die Mannschaft, die das mit so einer ja dann doch gewissen Ernsthaftigkeit angehen könnte, dass es dann eben nicht reicht. Also dass sie eben genau ja vielleicht dann auch wie Union an diesem Nachmittag oder an diesem Abend beim Pokal oder dann zuvor Hannover, dass Freiburg nicht den Fehler macht, das zu unterschätzen. Denn Freiburg ist für mich das Epitom von einem Verein, der Sachen ernst nimmt. Also das ist einfach kein Ausrutscherverein für mich. Die machen schon ihren Job, die verlieren gegen die Mannschaften, die besser sind und gewinnen gegen die, wo sie Chancen haben. Das sehe ich hier irgendwie auch. Dann haben sie jetzt auch nach einer schwächeren Phase in der Bundesliga gegen eine gerade formstarke Mönchengladbacher Elf am Wochenende 3-1 gewinnen können. Auch da hast du ja gesehen. Ne? Direkt nach dem Anschlusstreffer haben sie das nächste Tor gemacht. Also sich auch irgendwie mental da resistent gezeigt nochmal im vergangenen Spiel, was wir als Eindruck genommen haben. Für mich ist das am Ende eine so solide Mannschaft, dass ich nicht diesen Ausrutscher gegen eine 2 Spielklassen tiefere Mannschaft bei Freiburg sehe. Irgendwie ist mir das zu, da braucht's mehr Chaos in einem Verein, als wir bei den Freiburgern kennen, dass sowas passiert. Deswegen sehe ich es hier einfach leider nicht.
Also 1,60er Quoten auf Freiburg, ich höre raus, die nimmst du mit. Ja, ganz frei machen kann ich mich auch nicht davon, das so zu sehen. Aber naja, der Fußballfan würde sich natürlich schon freuen, ne? Wenn auf der Bielefelder Alm hier wieder ein kleines Fußballmärchen weitergeschrieben wird. Wobei, vielleicht greife ich da ein bisschen zu hoch, Fußballmärchen. Aber ich traue der Arminia hier zu, es Freiburg zumindest schwer zu machen, also zu treffen. Ne? Bielefeld trifft als Tipp. Ist ja auch möglich, oder beide treffen in dem Fall, wenn man sagt, die Arminia trifft, aber Freiburg wird nicht 0-1, 0-2, 0-3 verlieren. Beide treffen, dann kann ja Freiburg auch vielleicht sich nach 90 oder nach 120 Minuten erst durchsetzen, aber beide Mannschaften haben ein Tor erzielt. Also das Bielefelder Tor, das würde ich mir schon wünschen, einfach um in dieses Spiel auch ein bisschen, ne, Drama reinzubringen, also so eine Arminia-Führung, und dann muss Freiburg zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Das wäre doch mal was Schönes.
Das wäre was Schönes, aber ja, wie gesagt. Also ich glaube, es wird am Ende sehr umkämpft vielleicht und dann vielleicht auch nicht besonders torreich, aber tatsächlich in Richtung des Favoriten kippen, auch wenn sie auswärts spielen. Da denke ich, das ist tatsächlich eine Sache, wo man am Ende mit rechnen muss. Leider, Alex. Wir gucken weiter zum nächsten Spiel in unserer Auflistung. Das ist Regensburg gegen Stuttgart und auch hier haben wir natürlich das Gefälle, ne? Eine schwächere, sage ich jetzt mal, Zweitligamannschaft, obwohl es da natürlich ein bisschen unfair ist, weil in der Liga gefühlt der 18. noch relativ schnell auf Platz 1 springen kann, wenn es mal 2, 3 Wochen gut läuft.
Bei Regensburg eher nicht, kann
Ja,
ich dir
gut,
schon sagen.
Regensburg fällt da natürlich ab ein bisschen in der Liga sogar, aber es ist eine sehr, sehr spannende zweite Liga, also das nur mal als Hinweis nebenbei. Und die Stuttgarter, ja, Alex, die Stuttgarter, ne? Gefallen uns weiter, glaube ich, von der Art des Fußballs ganz gut, von dem Mut, den sie haben. Richtig gut gefallen hat mir eine 5-1-Niederlage gegen den Roten Stern nicht. Das war deutlich unter dem Level, was ich ihnen eigentlich zutraue. Und auch jetzt am Wochenende konnten sie ja nicht gewinnen. Bei Werder am Ende 2-2 runtergegangen, spät dann auch erst den Ausgleichstreffer machen können, 85. Na, also, ja, sie sind nicht sonderlich zielstrebig, aber Regensburg ist für mich die nächste Chance, dass sie sich mal wieder ein bisschen gute Laune erschießen können.
Ja, weil es das leichteste Auswärtsspiel ist, zumindest das möglich war.
Ja.
Als Heimspiel wäre es noch mal einen Ticken leichter gewesen, aber es ist für mich das leichteste Los, also ein leichteres Los tatsächlich als die Arminia aus Bielefeld,
Würde ich auch
weil die
mitgehen,
eben
ja.
richtig gut drauf sind. Und Regensburg ist Tabellenletzter in der zweiten Liga, mit zwei mickrigen Siegen wohlgemerkt. Und Achtung, das ist richtig erschreckend: 5 geschossenen Toren. In 14 Spielen hat Regensburg 5 Tore geschossen. Das ist wirklich extrem schwach. Deswegen ist das für mich das leichteste Los, das Stuttgart hätte kriegen können. Und deswegen erwarte ich hier den klaren, ungefährdeten Sieg des Bundesligisten, und zwar mit Handicap logischerweise. Also die Quoten sind auch die, lass mich gucken, die niedrigsten, die es in der Runde auch gibt. 1,25 im Schnitt auf den VfB. Das kann man natürlich im Dreiweg oder so simpel nicht anspielen. Deswegen als Handicap-Sieg, ich glaube, das wird eine klare Sache. Stuttgart muss sich auch mal ein bisschen den Frust der letzten Wochen von der Seele schießen. Das sollte in Regensburg klappen.
Ja, es kommt ihnen halt gelegen und vor allen Dingen dann eben auch, du hast es gesagt, auch sehr gelegen, dass sie gegen eine Mannschaft spielen, die auch einfach ziemlich ungefährlich ist, ne? Weil das ist ja das, was Stuttgart immer wieder anbietet, wo sie immer wieder die Türen aufmachen. Wenn sie jetzt selber defensiv dann eben auch nicht so gefordert sind, dann können sie sich auf ihre Stärken besinnen, ihre Tore machen sie immer und dann könnte das tatsächlich auch mal wieder ein gutes Ergebnis sein. Und da bin ich dann auch bei dir. Das könnte dann auch gut genug für ein Handicap-Tipp sein. Damit bessere Quote, noch besseres Gefühl bei den Stuttgartern. Und damit haben wir, glaube ich, auch genug gesagt zu diesem Duell, von dem wir uns dann vielleicht nicht allzu viel Spannung mehr erwarten. Das ist vielleicht anders, Alex, beim nächsten Duell. Es ist das Florian-Kohfeldt-Duell. Bremen gegen Darmstadt. Florian Kohfeldt kehrt zurück an alte Wirkungsstätte mit einem, ja, großen Schwung an Elan, würde ich sagen. Auch wenn es am Wochenende ein, was ich mir beruflich angucken musste, quälendes 0:0 gegen Preußen Münster gab am Ende. Die Tabelle lügt nicht. Seit er da ist, ist Darmstadt die beste Mannschaft. Hat sie ja auch in einer schlechten Lage geholt. Mittlerweile sind sie eine der Mannschaften, die in Sprungweite zu den Aufstiegsplätzen stehen. Wirklich richtig Schwung nach Darmstadt gebracht. Bremen unter Ole Werner, da muss ich glaube ich nicht so weit ausholen. Da können wir eigentlich seit 2,5 Jahren dasselbe sagen, ne? Auch am Wochenende hast du es wieder gesehen. Sie spielen ansehnlichen Fußball teilweise. Sie haben eine klare Spielidee und sie sind defensiv zu anfällig.
Ja, in Sprungweite ist witzig, weil jetzt kommt das zu tragen, was du vorhin bei der zweiten Liga gesagt hast, nur auf Regensburg was falsch gemünzt, aber auf Darmstadt sehr gut. Als Tabellenelfter sind sie 3 Punkte von Rang 3
Ja.
und von Rang 2 sogar entfernt. Das ist schon bemerkenswert. Also ja, da ist alles möglich in dieser verrückten zweiten Liga. Ausnahme ist eben Regensburg. Aber in dem Spiel ist vielleicht auch was möglich, denn naja, Werder Bremen zu Hause, da sind sie nicht so gut. Nie, wieder nicht gewinnen können. Gegen den VfB ein spätes, bitteres Gegentor kassiert, weil man da hinten einfach ein bisschen pennte. Völlig unnötig, da in der 86. Ne, hinten so viel Platz zu lassen. Ganz, ganz komisch, dass man da nicht fokussierter war. Und Darmstadt, naja, unter Kofeld, das hat eine besondere Note, du hast das schon gesagt. Also ich tippe jetzt nicht zwingend drauf, dass Darmstadt weiterkommt. Aber ein Türchen der Darmstädter und dann wird es ein bisschen knifflig und dann ja, wird es spannender, als man es erwarten würde bei einem Heimspiel des Bundesligisten gegen den Zweitligisten. Ne? Da können wir wieder streiten, sollte das nicht eher umgekehrt sein? Sollte nicht die unterklassige Mannschaft Heimrecht haben? Ist das andere Thema. Bremen der Favorit, sie haben das Heimspiel. Aber ich glaube, sie werden ein bisschen arbeiten müssen für einen Sieg. Also ich sehe hier ein Darmstadt-Tor tatsächlich in Bremen, denn man weiß ja, die Bremer Abwehr, die ist nie sattelfest, die spielt super selten zu Null. Und Pokal, ne, nicht eigene Gesetze, das ist ausgelutscht, aber da geht es halt mal ein bisschen turbulenter als sonst üblich in den Ligen zur Sache. Und deswegen sehe ich ja ein Darmstadt-Tor, ehrlich gesagt. Also beide treffen wieder,
Ja,
Julius.
und beide Treffen finde ich tatsächlich auch einen Tipp, den ich so mitgehen kann. Ich glaube, der macht Sinn einfach, auch wenn wir Werder sehen. Ich habe es angesprochen. Defensiv hält das Personal nicht qualitativ mit dem, was man vorne hat. Defensiv hält dann auch eben mit diesem Personal die Spielidee von Werner nicht so, wie sie offensiv hält. Und über 90 Minuten sind sie eigentlich immer anfällig. Und Darmstadt kommt eben auch in einer durchaus guten Verfassung seit diesem Trainerwechsel. Sie haben da jemanden, der sie echt in einen guten Flow geführt hat, in eine gute Serie. Und ich glaube schon, sie könnten in der Lage sein. Wir reden ja auch nicht über einen Aufsteiger aus der dritten Liga oder sonst was. Darmstadt ist letztes Jahr noch in der Bundesliga gewesen. Ist jetzt nicht der kleinste Verein der Republik oder so wie Regensburg als Zweitligist dann natürlich auch gerade erst wieder aufgestiegen und da eher Fahrstuhl zwischen Zweiter und Dritter. Darmstadt eher Fahrstuhl zwischen Zweiter und Erster, wenn es so weitergeht. Und deswegen sehe ich sie da durchaus auch in der Lage zu treffen, ja.
Ja, gute Serie hast du angesprochen. 8 Spiele ohne
Ja.
Niederlage für die Darmstädter. Das ist wirklich bemerkenswert. Unter anderem, ich erinnere mich, Dynamo Dresden haben sie ja auswärts im Pokal geschlagen und das Spiel war wirklich turbulent. Also ein hochklassiges Pokalspiel, wo man gesehen hat, hey, diese Darmstädter, die können schon auch gut Fußball spielen. In Fürth haben sie zum Beispiel 5-1 gewonnen. 3 Tore auch gegen die Hertha erzielt in den letzten Wochen. In Hannover, ne, ein Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga, haben sie 2-1 gewonnen. Also ja, jetzt gegen Münster, das 0-0 war vielleicht bieder, aber diese Mannschaft kann Tore schießen, hat auch 5 gegen den ersten FC Köln geschossen, sehe ich gerade, und 3 in Karlsruhe, 3 Treffer. Also es ist eine sturmstarke, angriffsstarke Mannschaft. Werder hat keine gute Defensive, beide treffen. Werder kann ja trotzdem vielleicht durch ein spätes Tor 2-1 gewinnen. Ne? Sie sind der Favorit, wir wollen sie gar nicht schwächer reden, als sie sind. Aber ich glaube, da könnte ein schönes Spielchen beim Kofeld-Comeback an der Weser sein.
Ja, also das gehe ich mit und ich glaube auch. Da werden wir nicht nach 20 Minuten wissen, in welche Richtung es am Ende kippt. Also es könnte tatsächlich recht spannend sein und damit, ja, Spannung trotzdem natürlich das Stichwort, um jetzt rüber zu wechseln auf das letzte Spiel am Dienstag. Ich habe es mir auch aufgehoben, um es hier als letztes Spiel am Dienstag zu machen. Es hat ja so ein bisschen den Main-Event-Spot verdient, generell an diesem Pokal, in diesem Pokalspieltag. Bayern München empfängt Bayer Leverkusen. Rekordmeister und kommender Meister gegen amtierenden Meister. Leverkusen hat sich ja so ein bisschen wieder gefangen, ein paar Unentschieden in Folge zuletzt gehabt, dann haben sie aber in der Champions League mal wieder richtig Spielfreude ausgestrahlt, dann haben sie jetzt auch Union Berlin bezwingen können. Wir haben ja vorher gesagt, das wird nicht so einfach, war es auch nicht, ne? Am Ende 1-2, aber ja, sie haben auf einmal Patrick Schick auch wieder als spielentscheidender Spieler nach den letzten Wochen, würde ich sagen. Also der ist auf jeden Fall wieder richtig drin, macht die Tore, wann er sie machen muss. Und das könnte natürlich dann doch spannend werden gegen Bayern, das vielleicht einen Entwicklungsschritt zurückgegangen ist, im letzten Spitzenspiel am Wochenende gegen Dortmund.
Ja, die eine Mannschaft hat einen Mittelstürmer, der jetzt entscheidende, wichtige Tore schießt, und die andere Mannschaft hat diesen nicht, denn Harry Kane fällt aus. Hat sich verletzt in Dortmund. Es ist wohl nicht so super dramatisch, aber die nächsten 1, 2, 3 Spiele dürfte er verpassen. Auf jeden Fall Leverkusen. das Leverkusen-Spiel wird er verpassen und das ist natürlich eine herbe Schwächung für den FC Bayern München. Das spielt hier eine Rolle bei diesem Spiel für mich, aber bei diesem Tipp, bei dieser Einschätzung. Ohne Harry Kane die Bayern herb geschwächt, denn seine Torbilanz darf jeder nachschauen, die ist extraterrestrisch mal wieder in der Saison, die war schon letztes Jahr außergewöhnlich stark. In der Saison setzt er ja gefühlt nochmal einen drauf. Der fehlt einfach dem FC Bayern. Der kann vorne die Dinge, oder es fehlt der Spieler, der vorne die vielen Chancen veredelt, ne? Die viele Überlegenheit, die sie jetzt auch in Dortmund wieder hatten. Aber so richtig zwingend gefährlich waren sie nur selten beim BVB. Ich glaube, Müller hatte eine Top-Chance in der zweiten Halbzeit. Die Bayern machten das Spiel, aber ja, außer dem Musiala-Tor, so viel Zwingendes war dann hinten raus nicht. Ohne Kane wird das ein bisschen schwerer. Und wir erinnern uns an das letzte Spiel, Bayern München gegen Bayer Leverkusen. Was war da los? Da hat Leverkusen auch Pique-Mourinho-Sachen gemacht, nämlich nur gemauert, nur verteidigt, sehr destruktiv und defensiv gespielt. Und da fiel den Bayern auch sehr, sehr wenig ein. Deswegen wird das, glaube ich, hier wieder eine enge, knifflige Geschichte, auch weil Kane fehlt und weil Xavi Alonso sie nicht zu schade ist, unter Lehrmeister Mourinho mal die ein oder andere Lektion aus dem Textbook auszupacken. Bin ich gespannt auf dieses Spiel.
Also ich meine, die gute Nachricht für die Leute, die sich das angucken, ist natürlich, dass wir hier ein K.O.-Spiel haben. Da heißt am Ende zumindest nicht mehr mit dem 0:0 uns zufrieden geben müssen. Irgendeine Spannungsspitze werden wir irgendwann an diesem Abend kriegen. Du hast schon recht, das letzte Spiel, das hat mich eher mürbe gemacht. Und das war natürlich ganz klar und bewusst von Xabi so gewählt. Auch ein Statement, was so ein bisschen weiter drauf einzahlt, glaube ich. Natürlich war letzte Saison dann irgendwie einiges anders, aber mittlerweile sind wir eben an einem Punkt wieder mal angekommen, an dem wir ganz ehrlich sagen müssen, ja, es ist so, dass Leverkusen für mich hier trotzdem eher der Underdog ist. Also Bayern ist schon der Favorit, gerade auch, weil sie zu Hause spielen. Das kommt halt auch noch dazu, finde ich. Aber du hast es angesprochen, Harry Kane, ganz, ganz herber Verlust, der es irgendwie direkt ein bisschen spannender macht, auch für mich, muss ich ehrlich sagen. Also, dass er fehlen wird. Weil sie eben auch nicht diesen Spielertyp haben, du hast es gesagt. Ich glaube, sehr, sehr viel lastet jetzt automatisch auf den Schultern von dem eben noch sehr, sehr jungen Jamal Musiala. Du hast einen Sané, der mir wieder nicht gut gefallen hat, ne? Also eher in Rückrundenform des letzten Jahres, nicht zielstrebig genug, nicht effektiv genug, lässt sich mal zu einem kleinen Ellbogenschlag hinreißen und Co. Also ja, diese Offensive wird sich schwer tun und Bayer wird schon darauf aufbauen, was sie gelernt haben im letzten Spiel. Nämlich, wir können die richtig entnerven, wenn wir hier defensiv stehen. Wenn sie das wieder hinbekommen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, Alex, und wir das so, und ich würde nicht ausschließen, warum soll jemand wie Xabi Alonso nicht auch seine Entwicklung da mitnehmen und sagen, das hat letztes Mal schon gut geklappt und wir haben einen Stürmer, dass wir vielleicht gar nicht so viele Tore sehen, wie man sich erhofft, wenn man die Namen erstmal liest.
Ja, darauf wollte ich ja vorhin auch so ein bisschen hinleiten. Normalerweise sind das ja die Spiele, wo ich reflexartig sage, beide treffen over 2-5, die Kombi habe ich immer im Blick bei solchen Paarungen, aber man sieht, Leverkusen in der Saison ist jetzt auch nicht mehr so offensiv forsch wie letztes Jahr. Dafür sind sie defensiv anfälliger. Gleichzeitig weiß man jetzt auch bei Alonso, weil es ja im September war, diese Paarung in der Allianz Arena, der kann auch mauern, der kann auch eklig. Er wird es natürlich ein bisschen anpassen wollen. Also ich erwarte jetzt nicht, dass Leverkusen plötzlich 65% Ballbesitz hat. Aber dieses destruktive, eigentlich funktioniert das ja nur, wenn du auch deine Umschaltmomente hast, ne, und Entlastung haben kannst. Das hatten sie im September nicht, dann kamen ja trotzdem davon mit dem Punktgewinn. Ich glaube, das werden sie jetzt besser machen. Die Bayern wissen natürlich auch, was Leverkusen so wie macht. Bin ich sehr gespannt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das hier in die Richtung Taktiererei geht, weil man eben weiß, oh, K.O.-Spiel, ne, da ist viel, viel Gefahr dabei, wenn wir einmal erwischt werden. Und dann bin ich bei dir. Vielleicht gibt es hier nicht den Shootout, den man sich sonst wünschen würde, erhoffen würde von dieser Paarung, sondern auch wieder eine knifflige Geschichte. Knifflig wird es für die Bayern, finde ich, allemal. Also ich sehe hier keinen klaren Selbstläufer überhaupt. Knifflig war es die letzten Male gegen Leverkusen sehr häufig. Die Bayern haben nur 2 der letzten 6 Spiele gegen Leverkusen gewonnen. Niederlagen gab es vor allem in Leverkusen, aber auch zu Hause gab es 3 Unentschieden in den letzten 4 Spielen in der Allianz Arena. Das FC Bayern gegen Bayer Leverkusen. Also irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass es hier wieder nach 90 Minuten unentschieden steht.
Ja, und vielleicht sogar irgendwie 0:0, weil die Bayern sich da rausrennen und weil Leverkusen dann vielleicht trotzdem auch in, ich sag mal, das, was sie im Hinspiel oder das Spiel, auf das wir uns beziehen, was sie da gemacht haben, ne, das verlangt schon viel Zeit und Disziplin. Da hast du dann auch wenig Gegenangriffe und wenig eigene Torchancen, wenn du es so angehst. Deswegen, ja, vielleicht gehst du hier ran und sagst, lass uns mal Richtung Crunch-Time kommen zumindest. Lass uns mal Richtung Verlängerung vielleicht kommen, wo das Tor entscheidet. Oder vielleicht sogar das Elfmeterschießen. Wir können dieses Jahr da vielleicht sogar uns mehr Chancen ausrechnen als in einem offenen Schlagabtausch gegen wiedererstarkte Bayern. Das ist eine valide Herangehensweise, es hat gut geklappt und zumindest das Unentschieden zur Halbzeit, das 0-0 zur Halbzeit ist dann natürlich auch ein spannender Tipp, der sich so ein bisschen abhebt von ja, typischen Favoritentipps. Bayern mit den 1,70er-Quoten ohne Kane natürlich trotzdem jetzt nicht so, dass es sich wahnsinnig lohnt, hier komplett das Risiko in einem normalen Dreiweg-Tipp zu gehen, auch wenn ich mir schon vorstellen könnte, nach den letzten Jahren im DFB-Pokal, dieses Mal wollen sie wirklich was beweisen. Ja, aber am Ende schließe ich mich da deiner Einschätzung an und komme dann eben auch zu naheliegenden Tipps und komme zu einem kleinen Hinweis, bevor wir auf den Mittwoch wechseln. Wir wollen euch natürlich nochmal ans Herz legen, auf wettbasis.com vorbeizuschauen. Da findet ihr nicht nur in Schriftform Vorschauen, Prognosen, Analysen, nicht nur zum deutschen Fußball, sondern zum internationalen Fußball und eben auch auf alle anderen spannenden Sportarten in dieser Welt, die es sich lohnt, sich anzuschauen und sich damit zu beschäftigen. Das komplette Rundumpaket. Ihr findet da auch noch das Ganze immer mal wieder in Videoformaten aufbereitet. Beidfüßig ist zum Beispiel das Stand-Fußball-Videoformat der Wettbasis, findet ihr auf YouTube und auf der Wettbasis, aber auch zu anderen Sportarten immer mehr in Videoform. Also schaut da auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Und damit schauen wir jetzt, Alex, auf den Mittwoch. Und das machen wir zuerst mit dem Duell zwischen Köln und Hertha. Ist ein Zweitliga-Duell, was immer noch irgendwie sehr nach erster Liga klingt, wenn du es so liest. Ne? Sind ja durchaus große Vereine. Ja, und beide finde ich in der zweiten Bundesliga auch durchaus gemischt unterwegs. Ne? Beide schon ihre kleinen Enttäuschungen gehabt. Die Hertha vielleicht insgesamt von meinen Eindrücken her die Mannschaft, die ein bisschen stabiler mittlerweile ihr Potenzial abruft und sich freuen darf, denn ihr Spitzenspieler Fabian Reza hat am Wochenende, ist ja wahrscheinlich der größte Name da, sein Comeback feiern können, heißt eben auch, der wird wohl auch hier wieder eingesetzt werden können, während die Kölner ja immer noch so ein bisschen fangen müssen, aber zuletzt halt auch eine richtig gute Serie hingelegt haben. Ne? 4 Spiele nicht mehr verloren, 3 davon gewonnen. Beste Serie der Kölner seit 2020 wahrscheinlich.
Weiß ich nicht wie lang, aber auf jeden Fall stimmungsvolles Spielchen, glaube ich, das uns hier erwarten kann. Ja, der Tabellen-Siebte gegen den Tabellen-Neunten, das klingt ja höher, das ist ja bieder, aber man weiß ja, man hat ja gelernt, wenn man vorhin aufgepasst hat, bis Rang, ich glaube, 12 runter in der zweiten Liga, sind alle Teams im Aufstiegsrennen.
Der Tabellen-Siebte ist 2 Punkte vom Platz 2 entfernt und der Tabellen-Neunte 3.
Der Tabellen-Siebte sogar nur 1.
Genau, du hast völlig recht, jetzt. Und ja. Der Neunte 2, genau.
Ja, genau, deswegen Aufstiegskampfrennen im Pokal sozusagen. Ne? Ich will hier eigentlich nur ein bisschen Stimmung machen für dieses, glaube ich, stimmungsvolle Spiel. Schönes Traditionsduell. Beide wissen natürlich, Riesenchance hier sehr weit zu kommen. Ne? Du hast nur in An- und Abführung den Zweitligisten in der dritten Runde, obwohl so dermaßen viele Erstligisten dabei sind. Also ja auch ein gutes Los, wenn man so will. Ne? Ein Duell auf Augenhöhe. Damit als Zweitligist konntest du ja nicht rechnen. Von daher, glaube ich, werden sich beide viel ausrechnen. Und deswegen ist das hier das Spiel, bei dem ich mir einiges erwarte, fußballtechnisch. Also Tore auf beiden Seiten, over 2,5, viel Drama. Das erwarte ich so ein bisschen bei diesem Duell tatsächlich. Ich glaube, das wird ein richtig stimmungsvoller Pokalfight, Julius.
Ja, also kann ich mir auch vorstellen. Ähnliche wahrscheinlich Range, was die Möglichkeiten angeht, auch in den Teams. Obwohl ich immer noch glaube, dass die Hertha, was den Kader insgesamt angeht, eigentlich besser aufgestellt ist. Sie haben natürlich den Trainer gewechselt, Christian Fiel, auch jemand, der durchaus eine Spielidee hat. Vielleicht hat das und dauert das immer noch so ein bisschen. Sie mussten auf Reze verzichten, der ist jetzt wieder da. Das kann Unterschiedsspieler zumindest auf Zweitliganiveau sein. Das haben wir auch im letzten Jahr schon erlebt. Also ich sehe tatsächlich, was alleine die Qualität angeht, leichte Vorteile bei der Hertha. Aber Köln zu Hause in einem K.O.-Spiel, da kann dann eben auch nochmal das Publikum eine Rolle spielen und die Hertha sind jetzt in der jüngeren Vergangenheit sicherlich auch nicht als emotional resistente Mannschaft in Erinnerung geblieben, da gab es ja den einen oder anderen Skandal, also kann wirklich richtig spannend sein, wir reden über ein Zweitliga-Duell, wir reden über Mannschaften, die trotzdem eben ihre Unzulänglichkeiten haben, deswegen ist das für mich tatsächlich auch, du sagst, kann spannend, kann umkämpft werden und für mich auch eher ein Spiel, wo beide mal den Fehler drin haben, dann wird es noch spannender, weil beide auch ein Tor beisteuern dürfen, das ist was ich auch hier sehe.
Ja, absolut. Der FC-Heimspiele, da geht es turbulent zur Sache. 17 Tore hat der FC zu Hause schon geschossen, die zweitmeisten in der zweiten Liga. 12 Tore zu Hause schon kassiert. Das sind, glaube ich, die drittmeisten oder viertmeisten Gegentore. Also da geht einiges. 29 Tore ist, glaube ich, in Heimspielen, die generell gefallen sind, ne? Ich glaube, das sind die drittmeisten mit einer Mannschaftsbeteiligung eines Teams. Also da geht auch immer was beim FC, wenn der Heimspiele hat. Und dann Pokalfaktor, ne? Do-or-die-Game. Die Hertha spielt unter vielen normalerweise auch, oder ist der Plan, dass sie ansehnlichen Fußball spielen, dass sie natürlich auch den Ball haben wollen, dass sie Lösungen mit Ball suchen. Deswegen erwarte ich hier schon was. Also auch letzten Ergebnis der Hertha zuletzt 3-2 und 3-1 verloren, sorry, habe mich verguckt, aber 3 Tore in Magdeburg geschossen, 2 gegen Ulm, aber auch jeweils 2 kassiert. In den letzten Spielen gab es immer Gegentore für die Hertha. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt die Null, doch einmal am 21. September haben sie mal die Null gehalten, aber damit tut sie sich auch schwer. Ich glaube, zweimal erst die Null hinten gehalten. Also du siehst schon, es gibt einige Gründe, hier ein paar Tore zu erwarten. Ich erwarte sie, wie gesagt, auf beiden Seiten over 2,5. Aber wer setzt sich dann durch, Julius? Schwierig, der FC 1,70er Quoten übrigens im Dreiweg und die Hertha 4,30er Quoten. Da ist mir das Gefälle zu groß. Ich finde hier, das ist ja Augenhöhe mit natürlich leichten, weil Heimvorteil FC. Aber die Quoten gehe ich nicht mit. Bedeutet, das Value ist natürlich sehr schön, wenn man sagt, doppelte Chance x2, ne?
Genau, also das ist tatsächlich das, was sich value-mäßig rechnet. Es ist auch, es kann in beide Richtungen kippen und wenn man einfach wirklich hier rangeht und sagt, okay, ich riskiere mal was, dann ist einfach die Quote auf die Härte auch viel interessanter, weil ich sehe sie nicht so weit weg und es ist natürlich im Bereich des Möglichen, dass sie hier am Ende in die nächste Runde einziehen und wenn das passiert, dann werden sie eben hier deutlich besser belohnt werden, wenn man da drauf tippt, ne? Also das ist schon so eine Sache, wo ich auch sagen muss, das lässt einen noch ein bisschen anders auf die Tipps gucken, wenn wir diese Quoten mit reinnehmen in unsere Überlegung. Am Ende auf jeden Fall beide treffen, ist für mich so ein Tipp, der total Sinn macht, wenn wir über ein hitziges Spiel auf dem Qualitätsniveau reden. Es ist so die sichere Bank, ansonsten gehe ich aber auch mit die Quoten auf die Hertha und die doppelte Chance, die ich eh gerne mag, das ist schon auch eine reizvolle Kombi. Und jetzt kommen wir von einem Zweitliga-Duell, was so nach Erstliga klingt, zu einem Erstliga-Duell, das anders klingt. Wolfsburg gegen Hoffenheim, also zumindest was Tradition und Fankultur angeht, natürlich vielleicht ein kleiner Schritt nach unten, aber trotzdem das nächste Achtelfinalduell, über das wir sprechen wollen, und da sprechen wir dann eben über ein Wolfsburg, das gerade Leipzig komplett zerschraubt hat am Wochenende, also einen richtig, richtig guten Auftritt. Höchste Heimniederlage in der Vereinsgeschichte für Leipzig, in den ersten 16 Minuten schon 3-0 geführt. Das war richtig, so stellt man sich Hasenhüttel-Fußball eigentlich vor. Und der hat halt dieselbe DNA wie Ilzer-Fußball eigentlich bei Hoffenheim. Der hat nur am vergangenen Wochenende deutlich schlechter geklappt als gegen die Leipziger. Denn es gab jetzt eben nicht den zweiten Sieg in Folge für den neuen Trainer der TSG. Und damit würde ich schon sagen, Wolfsburg, wenn du auf die ganze Saison guckst, auf die Formkurve, die sie jetzt auch hingelegt haben, tatsächlich mit dem Heimrecht auch noch, für mich schon der Favorit hier.
Ja, mit der Form zuletzt definitiv. Also von Hoffenheim war ich jetzt in Mainz enttäuscht. Ich glaube, nach 25 Minuten lagen die schon 0-2 hinten. Ne? Ja. Und haben auch vieles zugelassen. Also Mainz hätte ja wirklich das ein oder andere Türchen mehr schießen können. Das war defensiv nicht so sattelfest. Gut sind sie ja eh nicht. Die Hoffenheimer waren sie auch gegen Leipzig nicht. Aber ja, da war ich persönlich schon ein bisschen enttäuscht. Nicht, weil mir mein Herz an Hoffenheim liegt, sondern weil ich dachte, eher habe ich den Hoffenheim-Sieg auf dem Zettel. Nee, da haben sie enttäuscht. Niederlage kassiert und jetzt gegen diese Wolfsburger, die ja wahrscheinlich vor Selbstvertrauen so richtig strotzen. Ne? Das war schon absolut bemerkenswert. Spricht natürlich auch gegen Leipzig, ne? Dass die gegen Hoffenheim 4 kassiert haben und jetzt gegen Wolfsburg 5. Offenbar auch ein bisschen ein dankbarer Gegner, die Leipziger. Wir werden ja gleich über sie sprechen. Das letzte Spiel in unserer Besprechung. Aber hier bin ich auch bei dir. Wolfsburg, glaube ich, geht als Favorit ins Rennen. Und das Schöne ist, hier hat der Favorit 1,90er, 1,95er Quoten. Also die sind höher, warum auch immer, ehrlicherweise, als die FC-Quoten. Kann ich mir so nicht ganz erklären. Heißt, hier sehe ich das Value schon interessant gegeben auf den Wölfe-Sieg.
Ja, also ich finde auch tatsächlich, hier ist die Kombi dann eben der Favorit plus eine Quote, die man total gut anspielen kann. Das finde ich, macht es einfach viel einfacher, dann doch diesen Tipp auch abzugeben. Mein Gefühl sagt klar Wolfsburg. Ich glaube, Es entwickelt sich auch immer was, wenn man so nach und nach, ne, Wolfsburg hat schon Dortmund rausgeschmissen. Das ist auch eine gewisse, ja, man nimmt da schon was mit in diesem Pokal, weil man sagt, okay, der erste von den großen drei, vier Mannschaften, den haben wir sogar schon weg. Wir lassen uns jetzt sicherlich nicht von Hoffenheim aufhalten, die so eine komische Saison mal wieder spielen. Deswegen glaube ich, die werden da mit einem gesunden Selbstbewusstsein rangehen nach dem Wochenende, haben gute Chancen und dann eben auch eine Quote, die man ohne groß zu überlegen anspielen kann. Und deswegen bin ich hier bei den Wolfsburgern.
Ja, einen Heimvorteil wird es aber, glaube ich, so nicht geben. Ich frag dich nämlich, over-under 14.500 Zuschauer, Julius.
Ja, ist ein Donnerstagabend, ne? Also wahrscheinlich ander.
ist ein Mittwoch, aber nimmt sich natürlich nichts. Wahrscheinlich under, ne? Also ja, Heimvorteil wird Wolfsburg eher nicht haben. Es wird wieder karg sein. Aber sie sind für uns der Favorit. Und die 1,95, die sind auch interessant. Wer Leipzig 5 Stück einschenkt und so, ja, beeindruckend agiert, der kann auch diese volatilen Hoffenheimer, glaube ich, schlagen. Ja.
Ja, glaube ich am Ende auch. Und schließe mich da dir an und würde sagen, wir machen einfach dann auch direkt weiter mit der nächsten Partie in unserer Auflistung. Und das ist das Duell zwischen Leipzig und Frankfurt über Leipzig. Das haben wir schon kurz angeschnitten. Ja, ich in all meiner Erfahrung hier in diesem Podcast, Alex, muss man doch jetzt langsam mal herausstellen, wenn ich eins riechen kann, ne, dann sind das Abwärtsspiralen unter Trainern bis zum bitteren Ende. Und das hat mir geholfen, auch am vergangenen Wochenende hervorzusagen, nee, das wird die nächste sieglose Partie. Das wird eine Niederlage vielleicht sogar gegen Wolfsburg. Und ja, wurde es auch. Und zwar eine richtig deutliche. Für mich war das ehrlich gesagt nach den Spielen davor, wo man immer noch sagen kann, Mensch, vielleicht schwere Phase und vielleicht haben sie selber auch irgendwie Rose schon zu früh angezählt. Aber das Spiel jetzt am Wochenende, das war für mich ein Trainerentlassungsspiel, ehrlich gesagt. Das waren 5-1, der VfB schlägt den BVB, Lucien Favre muss gehen. Das waren Ancelotti mit den Bayern gegen PSG. Das war irgendwie ein Spiel, wo du gemerkt hast, hier klappt absolut gar nichts mehr. Dieses Team ist ganz weit weg von dem, was es können sollte. Und da muss eigentlich ein Impuls folgen. Trotzdem stand jetzt, werden wir Marco Rose auch gegen Frankfurt auf der Bank sehen. Frankfurt hat am Wochenende wieder bewiesen. Genau das Gegenteil. Hier läuft gerade einfach alles. Und das sind keine guten Nachrichten und das sind schnelle Schritte Richtung neuer Trainer.
Ja, 6 Spiele ohne Sieg, 5 davon verloren und ja, die Art und Weise ist ja auch immer die Sache, ne? Wie sie verlieren. Also in Dortmund 2-1 kannst du verlieren, aber bei Celtic war schon in einem kleinen Do-or-Die-Game schwach, ne? Bei der 3-1-Niederlage. Dann haben sie 4 gegen Hoffenheim kassiert in einem wilden Schlagabtausch, wo sie, glaube ich, dreimal führten. Klar, bei Inter 0-1 auch schwierig, aber dann die so zu präsentieren gegen Wolfsburg, das war ein Offenbarungseid. Ich habe auch damit gerechnet, dass der Rose pünktlich Montag um, weiß ich nicht, 9 Uhr die Pressemitteilung kommt und entlassen wird. Ich glaube, ihn rettet dieses Spiel tatsächlich. Also, dass Leipzig in eine englische Woche hat, jetzt ein Spiel hat, könnte ihn so gerettet haben, weil sie gesagt haben, ja, wir sind eh schon so im Rhythmus, wir haben keine Zeit hier irgendwie das umstellen und Co-Trainer muss dann übernehmen, aber eigentlich soll der wahrscheinlich auch weg, wie das ja oft so ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist, dass er noch nicht entlassen wurde. Aber es könnte ja zum Beispiel nach dem Spiel passieren, wenn sie auch das verlieren sollten. Und das halte ich für sehr wahrscheinlich. Denn Frankfurt ist auch so gut drauf und Leipzig wirklich. Das war ein Offenbarungseid. Ich setze hier, glaube ich, auf den Frankfurter Sieg oder zumindest, sagen wir es mal so, aufs Frankfurter Weiterkommen. Denn man kann ja auch, man muss ja nicht immer im Dreiweg tippen. Man kann ja auch einfach nur sagen, wer kommt weiter, Julius? Und wer kommt weiter? Für mich aktuelle Form. Verfassung beider Mannschaften, Frankfurt die wesentlich stabilere, bessere Mannschaft. Also Frankfurt kommt weiter.
Frankfurt kommt weiter, ist, finde ich, für mich ein sehr, sehr naheliegender Tipp, ehrlich gesagt auch.
Zweierquoten übrigens,
Ja,
ne?
also
Das ist die sichere Variante. Es gibt Dreierquoten im Dreiweg auf Frankfurt.
ich
Das ist natürlich
finde
super lukrativ, aber.
die Quoten wirklich super, muss ich ehrlich sagen. Es gefällt mir total gut, weil ich sehe die Mannschaften gerade total weit auseinander. Ohne jetzt irgendwie da so richtig abzuhaten oder sonst was, aber ich meine, ich habe es gesagt, ich fand das Spiel gegen Wolfsburg von Leipzig total erschreckend und dann lass uns ehrlich sein. Frankfurt ist schon noch auf einem leicht anderen Niveau unterwegs als die Wolfsburger, die immer wieder ihre Einbrüche haben. Frankfurt spielt die ganze Saison eigentlich von vorne weg hier durch und das mit einem richtig starken gerade Angriff und wenn du deine in den ersten 16 Minuten, wenn es eigentlich schon, jetzt müssen wir zu Hause endlich die Niederlagenserie beenden, wir zu Hause haben wir noch nicht verloren, in den ersten 16 Minuten kassierst du 3 Dinger von Wolfsburg, mein Gott, da hast du eigentlich keine Lust, dass 3 Tage später dann Ekitike und Mamouche vorbeikommen und das auf jeden Fall ja nochmal wiederholen können, wenn wir uns die Saison bis jetzt und die Form da eben auch einfach angucken. Und ich glaube auch einfach nicht, das ist nicht das Spiel, wo du das Loch, was wir da am bei den Wolfsburgern oder bei dem Spiel Wolfsburg-Leipzig, das Loch, was wir da gesehen haben, da ziehst du dich nicht raus in einem Pokalspiel gegen Frankfurt, die mit allem Selbstvertrauen der Welt kommen und in dieser Form. Das ist einfach eine zu schwere Aufgabe. Wenn du dann raus bist und wenn es vielleicht sogar ein Ticken deutlicher wird, also ich glaube, wir werden hier über 2,5 Tore sehen, da wird Leipzig seinen Teil zu beitragen, zumindest auch defensiv und Frankfurt hat eh immer Bock. Wenn über 2,5 sehen, wir werden Frankfurt-Sieg sehen, der auch schon ordentliche Quoten hat und wenn es dann vielleicht sogar ein Ticken deutlicher wird, dann bist du auch noch relativ früh aus dem DFB-Pokal raus, verlierst den Anschluss in der Liga. Ja, Marco Rose, dann wird's richtig schwer, das weiter zu verhaften.
7 Siege in Folge übrigens für Frankfurt, also die sind wirklich top drauf. 9 Spiele ohne Niederlage, 8 davon gewonnen. 7, wie gesagt, in Folge gewonnen und in 5 dieser 7 Spiele haben sie 2 oder mehr Tore geschossen. Das ist schon beeindruckend. 7 gegen Bochum, war auch nicht so schlecht. Jetzt 4 in Heidenheim, auch nicht so schlecht. 3 in Stuttgart, auch nicht so schlecht. Also ja, Mamouche war da oft beteiligt, hat jetzt ja auch 2-mal getroffen, ne? Gegen Heidenheim. Hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Ja, waren nur 2. Frankfurt ist, Spaß beiseite, wirklich gut drauf. Und Leipzig ist besorgniserregend drauf. Also die sind ja so dermaßen verunsichert, das ist ja wirklich bemerkenswert. Deswegen setze ich hier auf Frankfurter Weiterkommen und oder Frankfurter Sieg. Dreierquoten auf Frankfurter Sieg, auch bemerkenswert im Dreiweg. Ne? Also speaking of value, das ist hier schon sehr, sehr interessant.
Ja, also da kommst du einfach wirklich, das ist, glaube ich einfach, die Aufgabe ist zu schwer. Schlechtes Timing dann vielleicht auch. Kurze These noch hier, Alex. Was glaubst du, wird gerade Jürgen Klopp mal gefragt, ob er im Januar doch ein anderes Jobprofil haben möchte?
Oh, ja, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, er ist ja schon unter Vertrag.
Ja, eben.
Den kann man ja schnell und easy anpassen. Ja? Gibt es halt nochmal eine Bonuszahlung drauf. Neben der wahrscheinlich großzügigen Zahlung für wenig tun, kriegt er eine wahrscheinlich noch großzügige, für etwas mehr tun. Aber ich denke nicht, dass es dazu kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass entsprechende Gespräche selbstverständlich stattfinden. Ist ja logisch, wenn er schon beim Konzern unter Vertrag ist, ne?
Mal freundlich nachfragen, das könnte schon sein, ja. Aber ich hab's nur gefragt, weil ich sage, kurz persönlich gesprochen, ich habe da wirklich ein bisschen Angst vor, aber das eigentlich sehe ich nicht, dass Jürgen Klopp das macht.
Ich glaube, der Kollege ist gerade in Australien. Ich meine, auf Social Media ein Bild gesehen zu haben von einem Fan, von einem Liverpool-Fan, der ein Selfie mit ihm gemacht hat, weil er ihn in Adelaide getroffen hat. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Klopp schon zurück ist, so, aber es könnte sein, dass der nicht gerade ums Eck ist, dass er schnell einspringen kann. So.
Naja, wie gesagt, der Vertrag ist ja auch erst ab Januar, aber die 3 Spiele kriegst du dann vielleicht auch noch interimsmäßig rum. Ne?
Stimmt.
Ich habe ein bisschen Angst davor, aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund für diesen Podcast, sondern der ist, dass wir auch noch zum letzten Spiel kommen, was wir besprechen müssen. Das ist Karlsruhe gegen Augsburg. Ja, gibt es vielleicht nicht mehr ganz so spektakulär und viel zu besprechen wie bei Leipzig-Frankfurt, wie bei Bayern-Leverkusen. Klingt ein bisschen biederer, der KSC. Gerade gegen den verhassten HSV verloren am Wochenende, der sich übrigens auf einen direkten Aufstiegsplatz geschoben hat, der HSV, also für alle Hörer hier, die den HSV vermissen, wir sind gut unterwegs. Und Augsburg auf der anderen Seite, der Bundesligist in diesem Duell, damit auch der Favorit, weil sie auswärts spielen und vielleicht nicht der größte Bundesligist sind, kriegen wir trotzdem schon 2,30er-Quoten auf den Bundesligisten. Das finde ich schon mal da nicht ganz unspannend. Und ähnlich wie bei Freiburg. Augsburg ist für mich immer so eine Mannschaft, diese Ausrutscher gegen die Kleinen oder so, die haben die da nicht drin. Das sind schon Teams, die gut da sind, wenn sie da sein müssen, ne?
Ja, also mein Grit-and-Grind-Sieg, der kam ja an, ne? Das 1-0 Augsburgs, das hatte ich dann am Ende auch bei Kicktipp übrigens getippt und das schlug voll ein gegen Bochum. Wird es wieder Grit-and-Grind in Karlsruhe?
Genauso reicht es in einem Pokalspiel halt auch, ne?
Es ist vorstellbar, es ist im Bereich des Möglichen. Ich sag's dir aber ganz ehrlich, ich habe hier richtig Bock, endlich einen schönen Upset zu tippen, weil ganz ehrlich, haben wir es gemacht bisher, aber eigentlich nicht. Ja, dass Darmstadt trifft, schön und gut, aber wir haben ja trotzdem gesagt, Bremen wird sich wahrscheinlich durchsetzen. Frankfurt-Tipp starkes Value, aber ist das ein Upset-Tipp? Ja, so gesehen auch nicht, ne? So schwach wie Leipzig drauf ist, so gut wie Frankfurt drauf ist. Wir brauchen hier einen Pokal-Upset, Julius. Und da ist er. Karlsruhe schmeißt den Erstligisten raus. 2,90er-Quoten gibt es im Dreiweg auf Karlsruhe, auch super, super starke, hohe Quoten. Finde ich sehr, sehr spannend. Und wir haben es ja schon 3, 4, 5 Mal gesagt. Auch der KSC steckt natürlich im Aufstiegsrennen. Die sind sogar Fünfter, punktgleich mit dem HSV auf Rang 2, ja, den du ja so lobend erwähnst, weil er jetzt endlich nach, weiß ich gar nicht, 5 Wochen irgendwie glücklich 3-1 gewonnen hat.
Glücklich 1-3. Ne?
Mit kontroverser Schiedsrichterentscheidung. Ah. Da war ein, da war ein Abseits, das keins war oder vielleicht eins war. Der Ball kam vom Gegner. Karlsruhe fühlte sich verschaukelt. Das war auch glücklich.
Ja, Karlsruhe fühlt sich immer verschaukelt, wenn es gegen HSV geht, aber recht haben wir selten.
Sei es wie es sei, ich kann mir hier den KSC-Sieg vorstellen. Ich will ihn mir sogar vorstellen, weil wir brauchen einen Upset, Julius. Und da ist er. Karlsruhe kommt weiter gegen Augsburg. Vielleicht nach 90, vielleicht nach 120, nach Verlängerung, nach Elfmeterschießen. Ich möchte hier den Upset tippen und das mache ich auch.
Ja, ich verstehe, dass du das möchtest. Ich weiß, wo das herkommt. Es fällt mir trotzdem schwer, irgendwie hier zu, immer wenn ich sage, Mensch, das ist jetzt der Moment, wo Augsburg absteigt, das ist jetzt der Moment, wo Augsburg rausfliegt. Ist es falsch, außer es geht dann wirklich gegen die absoluten Top-Mannschaften. Natürlich muss man trotzdem sagen, sie spielen auswärts. Und das ist ein wichtiger Punkt, der auf deinen Tipp auch einzahlt, denn auswärts sind sie deutlich, deutlich schwächer unterwegs, als sie es eben in der Heimbilanz sind, wenn wir alleine auf die Liga gucken. Na, da haben sie 15 Punkte insgesamt gesammelt und 14 davon zu Hause. Also da siehst du schon klar, das ist vielleicht ein KSC-Vorteil, vielleicht auch ein bisschen Wut im Bauch vom Wochenende noch. Ich glaube, sie werden auch einen Treffer. Ach, Alex, ich kann es mir nicht richtig vorstellen, dass der
Bundesliga
hier rausfliegt, aber ich umso länger ich darüber nachdenke, umso mehr Gründe finde ich, das irgendwie zu rechtfertigen. Dann gibt es da Dreierquoten. Also, warum nicht? Den gebe ich dir. Ich schließe mich an und sag, das wird ein ganz spannendes 2-1 für Karlsruhe.
Na also, wunderbar. So, schön. Passiert selten übrigens, dass ich dich überreden kann, mal mir etwas nachzutippen oder so, oder mir zu folgen in meiner Einschätzung, ja, in meinem Bauchgefühl. Normalerweise hältst du ja aus trotzdem immer dagegen. Deswegen umso schöner, dass das mal
nicht der Fall ist. Naja, es gibt jetzt zwei Gründe, dass ich gute Laune habe. Es ist Weihnachten quasi, ne? Wir haben den ersten Advent hinter uns. Das bedeutet, wir sind ein bisschen harmonischer oder ich bin ein bisschen harmonischer unterwegs. Und das Zweite, was man natürlich sagen muss, ist, der HSV steht auf Platz 2.
Ja, und der BVB kann dir die Laune nicht vermiesen, denn der ist ja schon aus dem Pokal ausgeschieden.
So ist es auch. Vielleicht ist das auch einfach, ja. Nun gut, am Donnerstag kann mir der BVB wieder die Laune vermiesen, denn da werden wir über die Bundesliga reden. Da gibt es unsere nächste Folge und wir freuen uns, wenn ihr heute Spaß hattet, wie wir im Pokal geredet haben. Und wenn ihr nächstes Mal Spaß habt, wenn wir Donnerstag über den kommenden Bundesligaspieltag reden. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten und tschüss.